Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich habe für die Predigt nur einen einzigen Satz, der ist aus der Apostelgeschichte. Sogar nur ein halber Vers ist das. Apostelgeschichte 2, da ist in Jerusalem viel los und der Apostel Petrus spricht diesen Satz. Und zwar sagt er, so wisse nun das ganze Haus Israel, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, auferweckt und zum Herrn und Christus gemacht hat. Seht ihr, die Menschheit ist ja überwiegend eigentlich nicht über das Stadium der Frauen hinausgekommen, die am Ostermorgen da losgegangen waren, zum Grab zu gehen, um einen toten Gott zu verehren. Das hatten sie ja vor, nicht? Einen Toten wollten sie Ehre geben. Und ich dachte, dass eigentlich die Verehrung toter Götter ja eine lange Tradition hat in der Geschichte der Menschheit. Man fährt nach Peru oder überall sonst in der Welt, staunt man. Die Tempelanlagen, Statuen, alles tot. Alles totes Zeug. Bilder wurden angebetet. Sicher, man sagte, wir verehren natürlich die Gottheit hinter der Skulptur, nicht? Aber war alles tote Religion. Und selbst die Christenheit ist ja immer wieder dahin zurückgefallen, dass sie anstatt nun wirklich konkret mit dem auferstandenen Christus, der lebt, zu rechnen und den Alltag zu gestalten, also einen lebendigen Gott zu haben, dann lieber ihre Aufmerksamkeit auf Reliquien gerichtet hat. Kölner Dom, da gibt es einen riesen Sarg, da vergoldet, versilbert und da sind die Reliquien der Heiligen Drei Könige drin. Kruzifixe, heilige Räume. Was soll das sein? Kerzen anbrennen, Gesänge, eine sakrale Atmosphäre schaffen. Wo kriegt man eine Gänsehaut? Alles totes Zeug ist das. Wisst ihr, Jesus will ganz anders verehrt werden. Er will einen viel schlichteren Gottesdienst haben von uns. Er will nämlich, dass man ihm vertraut, seinen Worten glaubt und gehorcht, im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, ihm nachfolgt und in seinem Namen zu Gott, dem Vater, betet. Als Gottes Kinder. Einen lebendigen Gott haben, der uns hört und der uns um Christi willen segnet. Die Frauen auf dem Weg zum Grab, die hatten vor, den Leichnam zu salben, mit viel Aufwand, mit teurem Zeug, teure Sachen waren das, da haben sie viel aufgewendet. Der Kölner Dom war auch nicht billig, auch diese Kirche hier nicht. Aber sie waren auf dem Holzweg mit diesem Gedanken. Und die Apostel, die Männer waren gleich zu Hause geblieben, weil sie das für sinnlos erachtet hatten. Und ich frage mich, ach, wie viel Geld ist in Kirchen und Kathedralen getragen worden, damit man da um ein paar Reliquien herum ein prunkvolles, vergoldenes Totenhaus errichtet. Aber die Botschaft, dass Jesus lebt und dass er für uns, für jeden, für dich, für mich zum Urheber ewigen Heils geworden ist, die wurde nicht laut, sie wurde nicht angenommen, sie wurde nicht gelebt. So wenig nur gelebt. Und so blieb Jesus bei vielen Menschen, auch bei Christen und bei den Heiden, ein Toter mit einem großen Namen. Jesus, ja, man kennt das, nicht? Jesus hat man schon mal gehört. Ein großer Lehrer, seine Worte leben fort, sagt man, wie bei Lenin. Ein großer Toter und seine Ideen leben weiter. Und da fährt man nach Moskau und guckt sich die Leiche an. Und so ist das auch im christlichen Glauben vielleicht. Wäre ja erschreckend, schlimm, weil Jesus seine Jünger berufen hat, einen lebendigen Gott zu verkündigen und nicht einen Kult, um einen Toten zu betreiben. Nein, so nicht. Wir kennen den lebendigen Herrn, durch den wir, so sagt die Bibel, selig werden. Wir haben keinen Toten, sondern einen auferstandenen lebendigen Herrn. Und der kommt zu jedem, der ihn sucht. Später, als Petrus dann Jesus begegnet war und von ihm gesandt worden war, das Evangelium nun überall hinzutragen, da stand er dann mitten in Jerusalem und sagte diesen bewegenden Satz, predigte von der Auferstehung, nicht um das einigen wenigen zu sagen, sondern allen. So wisse nun das ganze Haus Israel, das ganze Haus Israel, das heißt ausnahmslos alle dort, das ganze Haus Pölzig, das ganze Haus Thüringen, das ganze Haus Europa soll es hören. Und dann spricht Petrus von Jesus, an dem sie alle schuldig geworden waren, nicht? Wenn er sagt, den ihr gekreuzigt habt. Hätte er vielleicht lieber verschweigen sollen. Ist doch eine heftige Anklage, nicht? Da stehen, sind so viele Menschen. Und sagt, den ihr gekreuzigt habt, waren etliche darunter, die wirklich den Prozess gewollt und inszeniert hatten, die Jesus weghaben wollten und das Kreuzige, Kreuzige geschrieben hatten. Aber andererseits waren natürlich auch einfach Mitläufer dabei, die haben dann wahrscheinlich gesagt, oh, das wollten wir ja gar nicht. Aber sie haben auch nichts dagegen unternommen, nicht? Und keiner hatte Partei für Jesus ergriffen. Und dann waren sicher viele dabei, die Jesus auch einfach ignoriert hatten. Da haben sie gesagt, ja, hier wird erzählt, da ist ja der Jesus von Gott gekommen, ein Mann Gottes, der Sohn Gottes, Kranke gesund gemacht. Und da haben viele auch gesagt, ach, das ist jeden dummes Zeug. Ich habe hier meine Hände Arbeit, ich muss sehen, wie ich jeden Tag meine Familie durchbringe. Das ist wichtig und das Geschwätz und Begeisterung, lass die Leute reden. Ignoriert. Seht ihr, und bis heute finden sich alle drei Gruppen in der Welt. Da sind Feinde Christi, die wirklich aktiv und bösartig gegen die Religion, ich will nicht sagen gegen die Religion, gegen den christlichen Glauben streiten. Dann gibt es viele Mitläufer und dann gibt es ganz viele, die Jesus ignorieren und auch ganz viele Menschen, die sagen, ja, das ist ein großartiger Toter, der hat mal gelebt und fantastische Ideen gehabt, aber mehr ist es auch nicht. Und jetzt sollen das also alle hören. Gott hat diesen Jesus auferweckt und zum Herrn gemacht. Und das heißt ja, damit sagt ja Petrus, jetzt gebt eure Feindschaft auf, aber auch eure stille Ignoranz und hört auf, Mitläufer zu sein und hört auf, Jesus abzulehnen, sondern beugt euch vor ihm. Denn das heißt ja, wenn er sagt, Gott hat ihn auferweckt und zum Herrn gemacht. Beugt euch vor ihm. Und diese Worte des Apostels, die hallen jetzt durch die Geschichte weiter und weiter und gelten auch uns. Wisst alle, dass Gott diesen Jesus auferweckt und zum Herrn gemacht hat. Und das will ich noch mal konkreter, jetzt viel einfacher noch sagen, eindeutiger. Wisst es alle, die ihr bisher Jesus einfach ignoriert habt. Gott hat ihn auferweckt. Wisst es alle, die ihr Jesus als Herrn bisher abgelehnt habt. Wisst es alle, die ihr dem Namen nach Christen seid, aber nicht mit seiner lebendigen Gegenwart rechnet in eurem Leben, in eurem Alltag. Wir haben keinen Toten, sondern einen Auferstandenen, einen lebendigen Herrn. Und der kommt zu jedem, der ihn sucht. Und deswegen wisst es auch alle, die ihr noch irgendwie in toten religiösen Ritualen drinsteckt und aber nicht aus der Kraft der Auferstehung Jesu lebt. Der Apostel Paulus hat im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, geschrieben, vom herrlichen Reichtum. Menschen wollen alle gerne reich werden, aber die suchen den falschen Reichtum. Paulus schreibt von dem herrlichen Reichtum des Evangeliums unter den Völkern. Und dieser Reichtum ist, schreibt er, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, er lebt in uns, wenn wir ihn aufnehmen, der lebendige Herr, und bringt Hoffnung in unser Leben, Herrlichkeit. Und da will ich noch einen letzten Satz hinzufügen zu meiner Liste. Wisst es auch alle, die ihr noch nicht in dem Sterben Jesu am Kreuz die Vergebung eurer Sünden sucht. Denn Petrus hat ja einen harten Satz gesagt, Jesus, den ihr gekreuzigt habt, das ist ja eine Anklage. Er haut ihnen ihre Sünde um die Ohren, aber er tut das nicht. Petrus tut das nicht aus einem anklagenden Herzen. Er tut das nicht anklagend, um sie bloßzustellen. Denn Petrus war ja selbst schuldig geworden. Petrus hatte seinen Herrn verleugnet. Da war es auf einmal eng geworden und er sagte, ja, ich kenne den gar nicht. Er hatte in der schwersten Stunde Jesus einfach feige, alleine gelassen, sich weggeduckt. Aber er hatte auch die Worte im Ohr, die Jesus ihm gesagt hatte, dem Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und da wusste Petrus, dass Jesus ihn nicht aufgeben würde und deswegen konnte er neu anfangen. Nach dieser totalen Niederlage, es war ihm ja auch peinlich, es heißt im Evangelium, Petrus ging weg und weinte bitterlich. Seht ihr, da war er sich selbst begegnet mit seinen Abgründen, was er gar nicht gedacht hatte. Dachte, ich bin gut dabei als Jünger Jesu. Und da begegnet er seinen Abgründen und ich bin mir sicher, ich weiß nicht, wie es dir geht. Jeder Mensch begegnet an irgendwelchen Punkten auf seinem Lebensweg seinen eigenen Abgründen und die sind schrecklich. Petrus weinte bitterlich. Wir können das alles vertuschen, nach außen hin Fassade zeigen und tote Religion pflegen. In die Kirche gehen, ein paar Lieder singen, nach Hause gehen und alles ist wieder so, wie es vorher war, nicht? Tot. Oder aber man kann darüber erschrecken, was in einem steckt wie Petrus, der dann weint und der aber weiß, ich finde Gnade bei Jesus. Jesu Blut ist auch für mich geflossen, das wusste Petrus ganz fest. Und deswegen in dieser Anklage, wenn er sagt, ihr seid ja Mörder, aber Gott hat ihn auferweckt, steckt zugleich diese Gnade drin, die darauf gründet, dass Jesus bei seiner Kreuzigung, als die Soldaten ihm die Nägel reinschlugen, gebetet hat, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Und weil Jesus für seine Feinde und Mörder gebetet hat, konnte Petrus sagen, ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Ist Anklage und Gnade zugleich. Weil Jesus es betet, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Menschen wissen oft nicht, was sie tun. Menschen blicken manchmal zurück auf ihr Leben, vielleicht auf einen ganzen Lebensweg oder vielleicht auch nur auf den gestrigen Tag und sagen, wie konnte ich das nur tun? Da wird man auf einmal inne, dass da was falsch gelaufen ist und sie bereuen es bitter. Aber das nützt ihnen nichts. Das ist die große Tragödie in so vielen Lebensläufen, dass, wo Menschen das wissen und spüren, ich habe Schuld auf mich geladen, ich bin hier völlig falsch abgebogen und ich kann nicht zurück. Dann merken sie, ich kann das nicht zurückdrehen, das Rad. Ist natürlich noch tragischer, wenn Menschen ihre Schuld überhaupt nie spüren, weil ihr Gewissen schon total abgestumpft ist. Das gibt es auch, aber ich will Besseres annehmen. Und einfach zu denen sprechen, die sagen, ja, ich weiß das, ich habe Entscheidungen getroffen, die waren falsch und ich kann sie nicht aus der Welt schaffen, ich kann es nicht wieder gut machen. Und das ist ja eigentlich die Evangeliumsbotschaft, dass so viele unzählige, gebeugte Lebensläufe da sind, die Gott sieht. Wie viele Depressionen wurzeln darin, dass Menschen niedergedrückt sind. Weil sie wissen, ich habe Dinge verkorkst. Und es ist in meinem Leben und ich kriege das nicht weg. Es kann auch fremde Schuld sein, die ein Menschenleben schwer belastet. Und seht ihr, so ein Mensch war Judas. Judas hatte den Herrn Jesus verraten und dann hat er es bereut. Und dann ging Judas den Weg, den die meisten Menschen auch für sich wählen, wenn sie mit ihrer Lebensschuld konfrontiert werden. Ich lese das mal vor aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, da steht, als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass Jesus verurteilt war, da reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut ausgeliefert habe. Da sprachen die Priester, was geht uns das an? Sieh du zu. Und da warf er die Geldstücke in den Tempel und ging hin und erhängte sich. Seht ihr, und hier wird an diesem Judas deutlich, die ganz erschütternde, schreckliche Wahrheit, dass der Weg der Wiedergutmachung nicht funktioniert. Er kann es nicht wiedergutmachen. Wir können nicht wiedergutmachen, wir können nicht ungeschehen machen. Wo wir schuldig wurden, da ist Schuld und wir können sie nicht aus der Welt schaffen. Und wenn zum Beispiel da jemand 20, 30, 50 Jahre lang im Unglauben gelebt hat. Undankbar gegen seinen Schöpfer, gebetslos. Das ist so, wie wenn deine Kinder nicht mit dir sprechen und dich ignorieren dein Leben lang. Ignorant gegenüber der Liebe, die Jesus am Kreuz so teuer bewiesen hat, dann sind das 20, 30, 40 verlorene Jahre. Und die holst du nicht zurück. Die holst du nicht zurück. Und so ist das mit jeder Schuld vor Gott. Und das hat Judas gemerkt. Und wir sehen, es gibt kein Heil auf dem Weg der Wiedergutmachung. Und deswegen dann geriet Judas in Verzweiflung und hat sich erhängt. Und ich denke, wenn er doch noch zwei Nächte gewartet hätte und wäre dem Auferstandenen begegnet, dann hätte er vielleicht erkennen können, dass das Sterben Jesu einen tiefen Sinn hatte. Und er hätte vielleicht die Worte hören können, noch einmal neu, die Jesus ihm schon gesagt hatte: Mein Blut für dich vergossen. Und er hätte Judas Gnade finden können. Darin alleine wäre Heil gewesen für seine falsche Entscheidung. Darin alleine ist Heil für ein ganz verkorkstes Leben. Aber Judas hat einen anderen Weg gewählt. Er hat gesagt, ich komme selber klar. Ich kläre das irgendwie mit mir selbst oder wie und mit den anderen. Ja, ging nicht. Es ging nicht. Es lastet auf seinem Gewissen. Es erdrückt ihn. Er hatte seinen eigenen Weg gewählt. Und ich bete, Gott, bewahre uns vor dem Weg der Selbstbehauptung. Wir werden nicht heil werden. Du wirst nicht heil werden auf dem Weg eigener Anstrengung und irgendwelcher Versuche. Einen wirklichen Neuanfang, den findest du in Christus, in seiner Auferstehung, in seinem Tod und seiner Auferstehung. Er hat es für dich getan. Du kannst dein ganzes Leben da hineinlegen in die Wunden Jesu. So viele Passionslieder sprechen davon. Ne? Ich will mein Leben in Jesu Wunden senken. Oder in dem Passionslied, du großer Schmerzensmann, heißt es, ach, lass deine Wunden sein, die Heilung meiner Sünden. Das bedeutet Ostern, dass wir heil werden durch die Auferstehung Christi. Und davon wollen wir singen in dem Lied, was angezeigt ist, die Sonne geht auf. Ich singe das noch mit euch und dann verschwinde ich, weil ich in Sölnitz mich freue, den Menschen dort dieselbe Osterbotschaft zu sagen. So wissen nun auch das ganze Haus Sölnitz, dass Gott diesen Jesus auferweckt und zum Herrn und Heiland gemacht hat. Amen.